Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Ein gelähmtes Parlament, ein überirdisch hoher Schuldenhaufen und kein Ausweg in Sicht. Die Krise in Frankreich hat längst Konsequenzen über die Landesgrenzen hinaus.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Frankreich ist gespalten. Nach nur einem Monat im Amt ist der Premierminister Sébastien Lecornu zurückgetreten. Er war der fünfte Premier in nur 3 Jahren. Der Präsident Emmanuel Macron ringt um seine Macht, das Vertrauen der Gesellschaft und die politische Kontrolle, während das Land politisch blockiert wird und tief in den Schulden steckt. Die Staatsschulden belaufen sich auf 3 Billionen Euro, eine unvorstellbar grosse Zahl mit 12 Nullen. Zur Veranschaulichung, mit 3 Billionen Euro könnte man über 700 Mal den teuersten französischen Fußballclub Paris Saint-Germain kaufen. Die Schulden sind mitunter auch ein Hauptgrund für die politische Spaltung. Die Linken verweigern jegliche Sparvorschläge, wenn das Rentenalter weiter senken, während die Rechten den Migranten den Geldhahn zudrehen wollen, was der Rest als Verrat an der Grundwehr sieht. Eine Mehrheit im Parlament hat niemand, was einen Konsens noch schwieriger macht. Aber was bedeutet die Staatskrise für Europa und auch für die Schweiz? Droht der Grande Nation jetzt der Absturz? Darüber rede ich heute mit dem Remo Reginald. Er ist Politikwissenschaftler und Präsident vom Swiss Institute for Global Affairs. Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Reginald.
Guten Nachmittag.
Bevor wir uns der Außenpolitik widmen, wäre für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch wichtig zu wissen, wie speziell oder aufsehenswürdig ist die Krise in Frankreich gerade?
Ja, gute Frage. Es ist, glaube ich, immer eine Frage von der Betrachtung, wie historisch etwas ist oder wie dramatisch etwas ist. Ich würde sagen, in gewissen Zügen könnte man sagen, hat es Hollywood-artige Züge, Dramaturgie drin, Premierminister formt, er hat sein Kabinett zusammen und dann in der kürzesten Zeit geht das zusammen. Grundlage für einen super Polit-Thriller. Why not? Von dort her, ja, hat das sicher eine gewisse Dramaturgie drin, aber man kann das auch sehr nüchtern anschauen. Und Nüchternheit besteht darin, dass die 5. Republik, in der wir aktuell in Frankreich uns befinden, stark auf eine starke Führungspersönlichkeit setzt und auf eine Mehrheit im Parlament. So, das ist die Grundlage, die damals mit der Gründung von der 5. Republik einhergegangen ist. Das ist heute nicht mehr Realität. Europa, aber auch Frankreich, hat heute ein fragmentiert politisches Spektrum. Es gibt nicht mehr die klassischen Volksparteien. Es hat recht viele kleine Parteien, die aber sehr mächtig sein können. Und das führt aktuell dazu, dass man in Frankreich ständig die Blockaden hat. Die blockieren sich ständig, oder? Das ist, der Premierminister Le Cornu hat ja gesagt, er würde gerne Kompromisse machen, aber alle Parteien sind darauf aus, maximal Forderungen zu machen. Also das französische System ist nicht ausgelegt auf Kompromisse.
Und es gibt keine Koalitionen?
Das ist genau die Realität.
Ja.
Also per se schon zum Scheitern verurteilt.
Was müsste denn anders sein an diesem System?
Massive Reformen politische, wahrscheinlich eine 6. Republik. Aber das ist Knochenarbeit und mit dem tust du dir nicht zwingend ein Denkmal setzen als Präsident. Und da sehe ich der Emmanuel Macron nicht zwingend in dieser Position hinein. Ich sehe ihn schon stark als Ego-Leader.
Mhm.
Also ich als Chef weiss, wo es durchgeht. Und die Akzente setzt er aussenpolitisch.
Ja.
Die Akzente setzt er aussenpolitisch durchaus clever.
Wir gehen jetzt auch gerade in die Aussenpolitik. Warum betrifft denn die innenpolitische Unsicherheit von Frankreich ganz Europa?
Ja, man darf nicht ganz vergessen, Europa ist eine der führenden Nationen innerhalb von, sag jetzt mal, von dem politischen Europa, vor allem mit der Europäischen Kommission als Herzstück, gilt das eine der 3 grössten Volkswirtschaften, neben Deutschland und Italien. In dem Sinne ist es eine Wirtschaftsmacht. Und wenn die Wirtschaftsmacht jetzt plötzlich am Staucheln ist, ja, dann ist das für Europa nicht zwingend gerade etwas Erfolgsversprechendes. Und schon gar nicht in einer Welt, die sich strategisch neu positioniert.
Meine nächste Frage wäre genau gewesen, kann Europa ohne ein starkes Frankreich überhaupt strategisch handeln? Also auch im Umgang mit Grossmächten wie China, Russland oder den USA?
Ja, das ist eine ganz komplizierte Frage. Da müsste man sich eine eigene Sendung dazu organisieren. Die Sache ist ja so, die Europäische Union, das Europa, das politische Europa ist schwierig zu fassen. Da gibt es unterschiedliche Tempi. Man redet gerne von einem Kern. Dazu gehört sicher Frankreich dazu, Deutschland, in der Zwischenzeit vielleicht sogar Italien. Und dann gibt es auch so Peripherien, die Mittelmeerstaaten, die jetzt Auftrieb bekommen, aber der europäische Osten, der auch eine eigene Rolle spielt. Es sind unterschiedliche Tempien herum. Und natürlich gehört Frankreich zu dem Kern, wo so ein bisschen zu dieser Führungsriege gehört. Und da spielt es wirklich nicht wirklich in die Hände Europas, wenn jetzt Frankreich innenpolitisch Herausforderungen zu meistern hat. Man darf nicht ganz vergessen, Macron macht durchaus auf der internationalen Bühne eine gute Falle, zumindest rhetorisch. Inwiefern das aber dann auch verheben tut, innenpolitisch und außenpolitisch in Einklang zu bringen, das ist dann die andere Frage. Aber aktuell, wenn er das sehr gut kann überbrücken, rhetorisch, aber auch mit seinen Aktionen, wo er außenpolitisch die Akzente setzen tut, kann man das vielleicht überdecken, kurz- bis mittelfristig.
Mhm. Vielleicht gerade Stichwort USA an dieser Stelle. Emmanuel Macron scheint ja irgendwie eben so ein bisschen den Zugang zum amerikanischen Präsident Donald Trump gefunden zu haben und probiert sich auch immer wieder als Vermittler im Ukraine-Krieg. Welche Auswirkungen hat die politische Wechsel in Frankreich auch für die Friedenspläne in der Ukraine?
De facto jetzt gerade einfach mal schnell knallhart kennen. Weil der Präsident ist immer noch der Präsident. Er mag zwar geschwächt sein, er mag nicht im Sattel sein, aber er ist immer noch der Präsident Frankreich, solange er nicht offiziell zurückgetreten ist und solange kann er eigentlich seit seine Agenda immer noch fahren. Also von daher sehe ich aktuell keine Kursänderung außenpolitisch. Und noch eines, er spielt einen sehr cleveren Zug. Wir können später vielleicht mal kurz darauf zu reden kommen. Das ist etwas, das er schon länger aufgebaut hat. Der strategische Fokus, den er gerne mit Europa durch möchte gehen.
Wie sieht denn der aus, der Fokus?
Der war schon sehr lange bei ihm angedenkt gewesen. Das waren seine Ambitionen gewesen. Durchaus auch vielleicht gross angerührt, als er 2017 so ein bisschen ins Fahrwasser reingekommen ist als Präsident von Frankreich. Er hat immer wieder betont, auf europäischer Ebene, wir brauchen eine strategische Autonomie. Was heisst das konkret? Unabhängig von Amerika eine eigene Verteidigungsgrundlage schaffen, vielleicht sogar eine eigene Europa-Armee aufzubauen. Mhm. Und er hat immer versucht, die strategische Autonomie von unten auf aufzubauen. Das heisst, mit ein paar wenigen willigen europäischen Staaten mal so, sagst du mal, ein Leuchtturmprojekt voranzutreiben. So, das hat er immer wieder versucht, ist gescheitert an der Angela Merkel und an Deutschland, weil vor allem, dass Deutschland mit Angela Merkel stark verkörpert hat, immer das Inklusive angeschaut hat, immer Europa als Ganzes. Also man hat alle versucht, mit ins Boot reinzunehmen, wo er, der Macron immer schon gesagt hat, nein, wir müssen kleine Schritte machen mit ein paar wenigen, mal einen Schritt vorwärts gehen, die anderen versuchen zu gewinnen. Mhm. Und das hat er sich natürlich erhofft, nachdem Frau Merkel abgetreten ist, dass er in die Rolle reinschlüpft. Inwiefern das gelückt ist, das sei dahingestellt, aber er hat das versucht voranzutreiben. Er hat das versucht voranzutreiben, das muss ihm schon gut halten.
Vielleicht reden wir trotzdem noch schnell darüber, dass Frankreich die einzige Atommacht in der EU ist seit dem Brexit von Großbritannien und investiert auch massiv in die Rüstungsindustrie. Welche Auswirkungen kann die innenpolitische Instabilität auch auf laufende Kriege auf der Welt haben?
Schwierig. Also die Rüstungsindustrie ist eine Dimension. Sie hat, da bin ich überfragt, aber nicht allzu viele Impulse vom Staat her. Ich glaube, soweit es geht, privatwirtschaftlich geregelt, Frankreich ist es immer ein bisschen komplizierter. Aber de facto, die Rüstungsindustrie ist die Rüstungsindustrie. Die französische Wirtschaft als solches ist die französische Wirtschaft. Die funktioniert bis zu einem gewissen Grad, auch unabhängig, was gerade aktuell innenpolitisch abläuft. Würde ich jetzt so prima vista mal als These in Raum setzen. Insofern hat das nicht eine direkte Auswirkung. Was man aber merkt, ist zum Beispiel, man hat aktuell ein grosses Projekt auf europäischer Ebene, also sprich europäisch, zwischen Frankreich, Deutschland und Spanien am Laufen, das sogenannte Future Combat Air System, ein Kampfjet-Projekt, das jetzt wieder am Serbeln ist, weil sie es einfach nicht auf europäischer Ebene schaffen, zusammen zu schaffen. Das sind, glaube ich, eher die Herausforderungen, die man meistern muss. Dass natürlich die französische Wirtschaft irgendwo als Abbild von der politischen und vom Erodieren vom Mittelstand dann auch ein Ausdruck davon ist, ja, aber das ist eine andere Thematik. Aber ich glaube, die größere Problematik ist, dass man auf europäischer Ebene es nicht schafft, zusammen zu arbeiten, wirtschaftlich.
Aber die Schulden, die 3 Billionen, die bestehen. Und das hat auch für Handelspartnerschaften etc. Auswirkungen. Wie sieht da die Rolle von der Schweiz aus? Sind wir einfach unbeteiligte Zuschauerinnen oder hat es auch Konsequenzen für unsere Marktwirtschaft?
Ja, also ich würde jetzt mit Verlaub sagen, Frankreich ist ein Handelspartner. Ich bin jetzt da auch nicht im internationalen Handel der Spezialist. Wir haben aber auch andere Handelspartner. Deutschland ist unser wichtigster Partner, jetzt rein was Zahlen anbelangt. Eine Diversifizierung ist für die Schweiz immer schon gut gewesen im europäischen Raum. Da ist Frankreich sicher auch rein kulturell, gerade mit der Westschweiz, ein interessanter Partner. Aber ich sehe da jetzt nicht direkt grössere Zerwürfnisse, die auf uns zukommen. Ich glaube, das ist jetzt mit einer grossen Kelle angerichtet, wenn man jetzt sagt, die politische Krise hat eine direkte Konsequenz über unsere möglichen Handelsbeziehungen. Das sehe ich jetzt nicht direkt.
Ja, aber das pendeln ja doch täglich 400'000 Franzosen immer in die Schweiz.
Oh, absolut, nur eben gerade die 400'000 Franzosen, die in die Schweiz kommen, sind ja die Lucky Fews, oder? Verdienen, ich erlaube mir das sozusagen gut, das Geld in der Schweiz und können das dann komfortabel in Frankreich ausgeben. Ich lehre an der Universität Basel auch so am Drei-Länder-Dreieck und da hat mir ein Hausaufwart mir mal sehr klar erklärt, das ist ein Franzose, weißt, du musst in Frankreich leben, also in Elsass leben, in der Schweiz arbeiten und in Deutschland einkaufen. So, dann bist du der König. Und ich glaube, er macht das sehr erfolgreich. Seine Kinder gehen auf Privatschulen. Also ich glaube, er hat da wirklich das Maximale rausgeholt. Also jetzt gerade, was unsere bilateralen Beziehungen anbelangt.
Vielleicht zum Abschluss doch noch eine Frage. Welche Industrie in der Schweiz leidet denn konkret am meisten unter der französischen Instabilität? Oder kann man das so gar nicht beantworten?
Ich glaube, das kann man nicht so beantworten. Ich habe eine Zeit lang ja in Paris auch geforscht und gelebt und sehe dort, zum Teil sind da sehr spannende Beziehungen, um die man gar nicht denkt. Die offensichtlichsten sind natürlich in die französische Finanzindustrie. Da haben wir historische Verbindungen, aber es gibt eine ganze Start-up-Ökosphäre, gerade im Pariser Cluster rum, wo ganz viele Beziehungen zu Hochschulen in die Schweiz hineinpflegen. Und das wird weitergehen. Es ist halt schon so. Es ist ein Materialzerreißprobe, wo Frankreich gerade aktuell hat, inwiefern der soziale Zusammenhalt wirklich funktionieren tut. Und die, die es am ersten treffen tut, ist der Mittelstand und der untere Mittelstand. Und das sind vielleicht nicht die, die direkt mit den Handelsbeziehungen zu der Schweiz profitieren können in gewissen Sektoren. Wenn man die Industrie anschaut, ja, dort definitiv. Aber so ein bisschen im Hightech-Sektor, in der Forschung, im sogenannten Wissenssektor, dort werden die Beziehungen weiter bestehen. Also ich bin da nicht so pessimistisch. Ich glaube, ja, es hat eher zu bedenken geben, wir haben das Frankreich, mit dem wir geschafft haben, über Jahre, Jahrzehnte, wo jetzt ein Präsident verhaftet worden ist, so zum Thema Demokratie und so weiter und so fort. Und das hat auch immer gut funktioniert. Und dort hat man auch nie kritische Fragen gestellt. Also mein Votum ist, Estina Lente, also Eile mit Weile, also mal abwarten und schauen, wie sich das entwickelt tut. Vielleicht auch nicht zu fest schon reinschiessen.
Das nehmen wir doch mit als Schlusswort. Danke Ihnen vielmals, Herr Reginald, für Ihre Einsichten und das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Innenpolitisch hat der abtretende Premierminister zum Schluss noch eine Mammutaufgabe von Macron bekommen. Bis am Mittwochabend soll er mit den Parteien über einen Ausweg aus der Krise beraten. Was daraus dann resultiert, findest du auf blick.ch, wo wir laufende Updates zu der Situation in Frankreich publizieren. Mein Name ist Sinal Bisetti und zum Schluss übergebe ich das Wort noch an Reto Scherer, der euch einen Random Fact präsentiert. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Die Marie Curie war die erste Person, die 2 Nobelpreistitel bekommen hat. Einen für Physik im Jahr 1903 und einen für Chemie im Jahr 1911 über ihre Arbeit an der Radioaktivität.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.